Was meint ihr, was der Predigttext ist? Habe ich mir so eine Mühe gegeben. Jesus auf der Hochzeit in Kana. Zwei Tage darauf wurde in dem Dorf Kana in Galiläa eine Hochzeit gefeiert. Maria, die Mutter Jesu, war dort. Und auch Jesus hatte man mit seinen Jüngern eingeladen. Also da hatte sich jemand überlegt, wie laden wir ein? Während des Festes stellte sich heraus, dass der Wein nicht ausreichte. Da sagte Maria zu ihrem Sohn, es ist kein Wein mehr da. Doch Jesus antwortete ihr, was kommst du mit solchen Dingen zu mir? Die Zeit zu helfen ist für mich noch nicht gekommen. Trotzdem sagte seine Mutter zu den Bediensteten, was immer er euch aufträgt, das tut. Nun gab es im Haus 6 steinerne Wasserkrüge. Man benutzte sie für die vom jüdischen Gesetz geforderten Waschungen. Jeder von ihnen fasste 80 bis 120 Liter. Jesus forderte die Leute auf, füllt diese Krüge mit Wasser. Und sie füllten die Gefäße bis zum Rand. Dann ordnete er an, jetzt bringt dem Küchenchef eine Probe davon. Dieser probierte den Wein, der vorher Wasser gewesen war. Er wusste allerdings nicht, woher der Wein kam. Nur die Diener wussten Bescheid. Da rief er den Bräutigam zu sich und sagte vorwurfsvoll, jeder bietet doch zuerst den besten Wein an und später, wenn sie viel getrunken haben, dann kommt der billigere Wein auf den Tisch. Aber du hast den besten Wein bis jetzt zurückgehalten. Soweit unser Bibeltext.
Ja, ich grüße euch alle wie immer ganz herzlich. Ich danke dem Stefan für die Abschussbasis, die er mir gebaut hat. Kann ich gleich die Rakete starten, denn ich hatte die ganze Zeit überlegt, auweia, was werden die Leute bei dieser Predigt denken. Aber dank deiner Hilfe hoffe ich, dass nicht dieses Sprichwort wahr wird, was mein Freund immer sagt, nach der letzten Predigt war das Publikum erledigt. Ja, Johannes 2, Vers 11. Das ist das erste Zeichen, das Jesus tat, geschehen in Kana in Galiläa, und er offenbarte seine Herrlichkeit und seine Jünger glaubten an ihn. Also ich habe keine Hochzeitsbilder gefunden, die das Leben zur Zeit Jesu widerspiegeln, sondern nur solche, die der jeweiligen Zeitepoche im Mittelalter angepasst waren, und eins für Kinder. In der Sonntagsschule erzählt Onkel Eckbert ganz begeistert die Geschichte von der Hochzeit zu Kana. Anschaulich schildert er das Geschehen, besonders wo die Diener losgeschickt werden, um das Wasser zu holen. Was werden die wohl gedacht haben? Den Betrug merkt doch jeder. Ne, und dann war es doch ganz anders. Er schließt mit der Frage, was werden die Hochzeitsgäste gedacht haben, als sie den köstlichen Wein probiert haben? Der 10-jährige Richard meldet sich und antwortet, die haben sicher gedacht, den laden wir auch mal ein. Eine super Antwort, die unser Thema sein soll. Den laden wir auch ein. Der erste Gedanke, den ich habe, die Hochzeit ist ein Fest. Ja, ein junges Paar auf dem Höhepunkt ihres Lebens, ganz oben am Tisch sitzen sie, mitten in der Hochzeitsgesellschaft. Beide haben prächtige Kleider an und tragen auf ihren Köpfen Kronen. Eine jüdische Hochzeit bestand auch damals aus 10 Teilen. Ich werde nur auf einige eingehen. Also in biblischen Zeiten, also zur Zeit Jesu, wurde die Frau von ihrem Vater abgekauft und wurde nach der Hochzeit als Besitz des Mannes angesehen. Deutlich wird das auch an den hebräischen Bezeichnungen für Ehefrau und Ehemann. Also Ehefrau bedeutet die in Besitz befindliche, Ehemann bedeutet Besitzer. Ne, was für heutige Verhältnisse als ungewohnte und vielleicht sogar als unangemessene Bezeichnung angesehen wird, dass die Ehefrau als Besitz angesehen wird, war damals im Vergleich zu anderen Völkern fortschrittlich. Denn oft hatte ein Mann anderer Völker eine Frau zu sich nach Hause genommen, mit ihr als Ehepaar gelebt, wobei die Frau keinerlei Rechte oder Freiheiten besaß. Der Mann konnte sich ihrer ohne Angaben von Gründen wieder erledigen. Nee, das war so, wenn das dem Mann die Frau nicht mehr gefiel, dann fiel ihm schon mal beim Gardine aufhängen von der Leiter und dann hat er sich eine andere gesucht. Ja, ein jüdischer Mann dem gegenüber brauchte eine ordentliche Scheidung sowie triftige, angemessene Gründe, um sich scheiden zu lassen. Und vor der Hochzeit hatte der Mann einen Brautpreis zu zahlen, also entweder Geld, Güter oder Arbeitszeit. Dies war damals eine Höherachtung der Frau im Unterschied zu anderen Völkern. Und jetzt überlegen wir mal, in den Briefen des Neuen Testaments findet man bereits, dass das vergossene Blut Jesu als Preis oder Lösegeld verstanden wurde, das für die Mitglieder der Gemeinde Jesu die Braut gezahlt wurde. In 1. Petrus 1, 18 bis 19, ihr wisst, dass ihr aus eurer sinnlosen, von der Vätern ererbten Lebensweise nicht um einen vergänglichen Preis losgekauft oder herausgekauft wurdet, nicht um Silber oder Gold, sondern mit dem kostbaren Blut Christi, des Lammes ohne Fehl und Tadel. Und der Paulus schreibt in 1. Korinther 6, um einen teuren Preis seid ihr erkauft worden. Verherrlicht Gott in eurem Leib. Der jüdische Hochzeitsritus bestand damals wie heute aus der Verlobung, also Unterzeichnung des Ehevertrags im Tor. Also das Tor war damals die Ratsversammlung, wir würden heute sagen Standesamt. Und der eigentlichen Heirat, also diese Verlobung bedeutet vom hebräischen Wort Heiligung. Heute folgt auf die Verlobung, bei der ein Verlobungsring angesteckt wird, der Ehevertrag verlesen wird und die ebenso in der Öffentlichkeit stattfindet, sofort die Heirat. Damals, zur Zeit Jesu, lagen zwischen Verlobung und Hochzeit mehrere Monate, bis zu einem Jahr. Die Verlobung gehörte aber dennoch genauso zum kompletten Hochzeitszeremonie mit dazu. Nicht, wenn die Verlobung stattfindet und stattgefunden hat und der Ehevertrag verlesen worden war, in dem unter anderem enthalten ist, welche Pflichten der Mann gegenüber der Frau hat, trinken die Brautleute Wein aus einem Kelch. Der eine Kelch symbolisiert den gemeinsamen Bund, den beide eingegangen sind. Sie sind eins geworden. Danach, manchmal Monate später, wenn die Braut vom Bräutigam abgeholt wird und zu ihrem neuen Zuhause geführt wird, wird die eigentliche Hochzeit gefeiert. Leute aus den Familien und der Rabbiner verlesen 7 Hochzeitssegenssprüche. Und das Ehepaar trinkt wieder Wein aus einem Kelch und bekräftigt ihr Einssein. Und beide Momente, in denen Wein getrunken wird, haben Entsprechungen im Neuen Testament. Auch der Kelch, den Jesus mit seinen Jüngern beim letzten Abendmahl teilt, ist ein Bundeskelch. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch und sagte, dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird. Also dieser Kelch war der Kelch des neuen Bundes, teilweise mit einem Ehebund vergleichbar. Und die Mahlfeier kann ähnlich gedeutet werden wie eine Verlobung zwischen Jesus und seiner Braut. Und wie auch die jüdischen Brautleute nach der Heimführung der Braut und der Hochzeit abermals einen Weinkelch teilen werden, wird die Braut Christi wieder einen Kelch mit Jesus beim zweiten Teil der Hochzeitszeremonie teilen, wenn Jesus wiederkommt. Wann die Hochzeit im alten Israel stattfinden würde, entschied der Vater des Bräutigams und nicht der Bräutigam selbst. Es musste erst einmal alles für die Hochzeit und das Leben danach vorbereitet werden, haben wir ja gerade vom Stefan gehört, was da alles so notwendig ist, bevor der Bräutigam seine Braut zu sich holen konnte. Und das ist auch der Hintergrund folgender Bibelstelle. Wo bin ich denn jetzt? Wo Jesus über seine Wiederkunft spricht, Markus 13, 32. Doch jenen Tag und jene Stunde kennt niemand, auch nicht die Engel im Himmel, nicht einmal der Sohn, sondern nur der Vater. Normalerweise holt der Bräutigam seine Braut um die Mitternachtsstunde zu sich. Ganz interessant. Dann erklingen Schofarhörner und eine Schar von Menschen mit Fackeln sind auf der Straße geradewegs zum Haus der Braut. Die Braut hat dann nur noch wenig Zeit, sich vorzubereiten. Wir lesen in dem Gleichnis von den 10 Jungfrauen etwas über diesen Brauch. Mitten in der Nacht hörte man plötzlich laute Rufe, der Bräutigam kommt, geht ihm entgegen. Und dieses Bild der Rückkehr des Bräutigams hat Paulus wohl im Blick gehabt, als er folgende Worte an die Gemeinde in Thessalonich geschrieben hat, um die Gläubigen dort zu trösten. Denn der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen, wenn der Befehl ergeht, der Erzengel ruft und die Posaune Gottes erschallt. Dann werden wir für immer beim Herrn sein. Also hier beschreibt Paulus die Wiederkunft Jesu wie ein plötzliches Kommen, ähnlich dem eines Bräutigams. Wobei hier auch der Triumphzug des römischen Kaisers als Bild im Hintergrund stehen kann. Oh, und während der Hochzeitsfeier gibt es auch das traditionelle Hochzeitsmahl, das Braut und Bräutigam im Beisein von Familien und Freunden zu sich nimmt. Währenddessen spielt fröhliche Musik. Begründet wird das Hochzeitsmahl mit 1. Mose 29, 22, wo schon Laban, Jakobs Schwiegervater, ein Hochzeitsfest für Jakob und Lea veranstaltet hat und viele Gäste eingeladen. Und auch im Buch der Offenbarung wird beschrieben, wie eine Schar im Himmel Gott lobt, sich Engel vor den Thron Gottes verbeugen und eine Stimme zu Johannes sagt, Offenbarung 19,9, schreib auf, selig, wer zum Hochzeitsmahl des Lammes eingeladen ist. Dann sagte er zu mir, das sind zuverlässige Worte, es sind Worte Gottes. Und auch hier finden wir ebenso einen indirekten Hinweis auf ein Element der jüdischen Hochzeit. Das Hochzeitsmahl des Lammes, an dem die erlöste Schar der Gläubigen teilnehmen darf, wird als Höhepunkt der Vereinigung zwischen Christus und der Gemeinde angesehen. So, das war so die Einleitung. Das Zweite, der Mangel wird entdeckt. Jetzt ist die Hochzeit in vollem Gang. Das Brautpaar wollte doch eine schöne Hochzeit haben, an die sie sich in ihrem ganzen Leben erinnern sollen. Aber bald geschieht etwas Merkwürdiges. Die Bedienung flüstert miteinander. Hektisches Hin und Her zwischen Küche und Keller. Einer flüstert dem Bräutigam etwas zu, der wird genauso weiß wie sein Anzug. Die Stimmung kippt. Schlimm, wenn der Wein der Freude des Einsseins ausgeht wie in Kana, ob im persönlichen Bereich oder im Leben der Gemeinde. Nee, das ist eine Blamage vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt. Und das ist auch eine Offenbarung der Armseligkeit unseres Lebens. Und das ausgerechnet im wichtigsten Bereich des Lebens. Leere Krüge und lange Gesichter. Das Leben mit Jesu, ein Leben in der Fülle und Glückseligkeit. Immer wieder stehen wir in unserem Leben vor den gleichen Nöten wie die Hochzeitsleute von Kana. Der Wein des Lebens geht zur Neige. Alles, von dem wir uns Glück und Freude versprachen, ist ausgetrunken. Es gibt nichts mehr. Wir sitzen auf dem Trocknen. Und ganz interessant ist, im Laufe des Festes entsteht der Mangel. Im Laufe des Festes. Es ist so wichtig, dass man sich den Mangel auch eingesteht. Sonst kann es keine Veränderung geben. Irgendwann muss uns das Erschrecken über unseren Mangel packen, sonst geht das nicht weiter. Wir müssen uns der Entbehrung stellen, das ist allemal besser, als auf Dauer so zu tun, als ob das Wasser, das wir schlürfen, Spitzenwein wäre. Wie viel Freude schlagen wir aus und geben uns mit ein bisschen Trost zufrieden. So, ja, wir leben ja nun mal in der Endzeit oder im Erwarten auf die nächste Glaubenskonferenz oder Glaubensseminar, wo wir mit Sicherheit etwas lernen, was die Gemeinde vorwärts bringen wird. Und bleiben doch im griesgrämigen Murren und Knurren befangen bis zur nächsten Ablenkung, weil wir uns nicht eingestehen, dass Entscheidendes fehlt. Wie sagte doch die liebe Schwester nach der letzten Feier, Konferenz, Seminar und so weiter und so fort, diesmal hat es uns richtig mächtig ergriffen. Beim Abendessen war die Soße schlecht. Wie viel Wein wird in Wasser verwandelt? Wie viel Arbeit in Entlassung? Wie viel Hoffnung in Verzweiflung? Wie viel Gottvertrauen in Resignation? Wie viel herzliche Liebe untereinander im misstrauischen Argwohn? Und immer wieder merkt man den Sog, sich damit abzufinden oder es zu überspielen und zu vertuschen. Stellen wir uns doch der Entbehrung. Geben wir doch ruhig zu, dass in unserem Weinglas, das heißt in unserem Leben mit Jesus persönlich und in der Gemeinde, erschreckend viel fades Wasser ist. Der dritte, was erwarten wir? In solcher Situation hofft doch jeder, dann doch irgendwo eine neue Weinquelle anzuzapfen und eine neue Quelle der Belebung und Freude zu finden. Und die Suche gipfelt dann in dem Satz, den man beliebig ergänzen kann, wenn wir erstmal, dann. Und das Resultat ist schon absehbar, außer Spesen nichts gewesen. Sie haben kein Wein mehr. Klick, Maria weiß, wo sie Hilfe finden kann. Nur einer kann jetzt noch helfen, ihr Sohn. Er hat doch die Macht, ein Wunder zu tun. Maria wendet sich in der Not an die richtige Adresse. Wir dürfen uns auch jederzeit im Gebet an Jesus wenden, wenn wir auf dem Trocknen sitzen. Maria will eine Mittlerrolle übernehmen. Wenn ich dir sage, mach was, lieber Jesus, dann tust du das. Wir merken, es geht in dieser Geschichte nur oberflächlich um das Wunder einer materiellen Wandlung vom Wasser zu Wein. Es geht in der Tiefe um die Wandlung des Lebens, die Wandlung von Menschen und damit auch die Wandlung der Beziehung zum Leben und der Beziehung zu Jesus. Etwas Neues muss hinein. Und das ist doch das, was man vom Glauben erwartet. Hier geht es doch nicht um Oberflächlichkeit und Manipulation. Ne? Und deshalb klärt Jesus die Beziehung zwischen sich und seiner Mutter. Er weist die Einmischung deutlich zurück. Frau, was habe ich mit dir zu schaffen? Ne? Jesus handelt nicht mehr als Sohn seiner Mutter. Wenn schon Sohn, dann als der Sohn Gottes, als unabhängiger, eigenständig handelnder Mensch, auch Maria gegenüber. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Nicht Maria ist die Person, die die Entscheidung trifft, sondern der Vater im Himmel. Ist das nicht eine falsche Erwartung, die wir oft an Gott, den Vater und an Jesus, den Herrn, haben, dass beide nur die Lückenbüßer sind, die aus den Mängeln und Verlegenheiten des Alltags helfen sollen, so eine Art Automat des Wohlfühlens, ein Gebet des Glaubens, ein Gebet des tiefen Glaubens oder eine deftige Spende hineinstecken und dann öffnet sich weiter unten oder oben, je nach Glaubensrichtung, die Klappe des Segens und es strömt mächtig hinaus. Ja, wenn wir dieses oder jenes tun, bestimmte Seminare besuchen, wenn wir ganzen Einsatz bringen, dann werden wir den Erfolg haben. Jesus, der Lückenbüßer, der Ausputzer, der Nothelfer. Und Jesus wehrt sich gegen diesen Missbrauch. Er will nicht nur an den Rändern, an den Unpässlichkeiten, er will in der Mitte des Lebens unser Herr sein und sich als Gott erweisen. Das musste geklärt werden. Und dieser Schritt ist der Beginn der Verwandlung. Und jetzt kommt der Kanonschlag der Gnade. Maria erkennt das. Sie wendet sich an die Diener, was er euch sagt, das tut. Was er euch sagt, das tut. Ne, und hier beginnt gleich die nächste Not. Wie oft haben wir diesen Vers schon gehört? Und wie haben wir ihn gedeutet? Ihr seid mündige Glieder der Gemeinde. Macht euch mal Gedanken, was für euch und der Gemeinde wichtig ist. Und schon wieder wird der Wein zu Wasser gemacht. Was er euch sagt, das tut. Ja, wie machen wir das denn? Ja, Leute, das kennen wir doch. Oder nicht? Indem wir uns mit ihm, mit seinem Wort beschäftigen und von ihm lernen. Im Prinzip ist doch was einfacher, ne? Die Frage ist dann, ja, warum tun wir das denn eigentlich nicht? Das vierte, Jesus offenbart seine Herrlichkeit. Also ich weiß nicht, wie lange das gedauert hat, bis Jesus sich die Diener gegriffen hat. Ne? Jesus geht zu den Dienern in den Vorraum. Dort stehen an der Wand 6 große Krüge. Da soll dann jeder Krug bis zu 100 Liter Wasser gefasst haben. Solche Krüge wurden in der Hauptsache für Wasser zur kultischen Reinigung verwendet. Vor dem Betreten des Hauses wurden Hände und Füße gewaschen. Nicht nur zur äußeren Reinigung, sondern auch zur Erinnerung an den Dreck der eigenen krummen Wege und falscher Taten. Ebenso zum Gedenken an die innere Reinigung und Vergebung durch Gott, auf die jeder von uns angewiesen ist. Jesus wendet sich an die Diener, zeigt auf die 6 leeren Krüge, die an der Wand stehen. Füllt die Krüge mit Wasser. Ich kann mir denken, dass die Diener sehr erstaunt sind, dass einer Wasser in den Wein gießt, und ihn so verlängert, haben wir ja vorhin gehört, kommt immer wieder vor. Aber jetzt? Ja, aber wie war das noch? Was er euch sagt, das tut. Na, dann machen wir mal das Einfache. Was er sagt, geschieht im Verborgenen das Wunder. Und der Küchenchef ist völlig außer sich. Ey, Bräutigam, jeder gibt zuerst den guten Wein und dann den geringen. Und was machst du? Und auf einmal ist aus dem Gast Jesus der Gastgeber geworden. Ganz abgesehen davon, dass Jesus den Ruf dieser Leute rettet und ihnen die Freude an ihrer Hochzeit erhält, möchte er uns doch durch dieses Wunder etwas ganz anderes zeigen. Es sind 6 leere Krüge da. 6. Die Zahl 6 ist in der Bibel die Zahl des Menschen. 6 steht immer für Mangel und Bedürftigkeit. Wir sind leere Gefäße vor Gott, die dazu da sind, dass sie einen Inhalt bekommen, dass sie gefüllt werden. Die Gefäße werden zunächst mit Wasser gefüllt. Und das Wasser ist ein Symbol für das Wort Gottes, für Jesus, das uns reinigt. Als Gefäße aus Gottes Hand müssen wir zuerst immer gereinigt werden. Wir brauchen Vergebung unserer Sünde. Wir brauchen Reinigung von aller Ungerechtigkeit, besonders von unserem eigenen Gemurksel. Als Gefäße aus Gottes Hand brauchen wir diese Reinigung. Und Leute, wie viele Gemeinden sind als Tiger gesprungen und als Bettvorleger und je nach Ausrichtung als Spaßverwalter oder Trauerklöße ihrer Eigenwilligkeit gelandet? Und ich muss zugeben, dass die Spaßverwalter eine längere Halbwertszeit haben wie die Trauerklöße. Der Wein, in den sich das Wasser verwandelt, kann mit dem Heiligen Geist in Verbindung gebracht werden. Jesus selbst, sein Geist und sein Leben müssen in uns hinein. Wein ist Element der Freude, Zeichen der Fülle, der Glückseligkeit und des Feierns. Und Jesus ist der Freudenwein Gottes. Wenn unsere Herzen leer sind und wir es vor Durst nach Glück, Freude und Zufriedenheit nicht mehr aushalten, sollen wir uns nicht selbst abfüllen, sondern von ihm erfüllt werden. Paulus vergleicht den Heiligen Geist mit dem Freudenwein Gottes, wenn er in Epheser 5,18 davor warnt, sich anstelle des Heiligen Geistes Ersatzstoffe zu besorgen. Sauft euch nicht voll Wein, woraus ein unordentliches Wesen folgt, sondern lasst euch vom Geist erfüllen. Jesus offenbart seine Herrlichkeit. Das bedeutet, seine Jünger glaubten an ihn. Und das muss Ziel jeder Gemeindearbeit sein, dass Menschen zum Glauben kommen. Das erreichen wir nur, wenn wir den Fusel, den wir so zusammengekauft und zusammengebraut haben, auskippen, der uns so viel Enttäuschung bereitet und einen faden Geschmack zurücklässt von dem, was einmal so vielversprechend und verlockend aussah. Unser Leben mit Jesus beginnt mit der Verlobung. Die leeren Krüge werden mit Wasser des Wortes gefüllt und in den Freudenwein verwandelt. Und am Ende des Lebens mit Jesus gibt es dann die Hochzeit des Lammes. Wir werden ihn sehen, wie er ist und bei ihm sein alle Zeit. Für uns als Gemeinde und für jeden persönlich gilt, denn den laden wir auch ein. Denn, was er euch sagt, das tut. Amen.